Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Der 71-jährige Investmentbetrüger Bernard Madoff wird von einem New Yorker Richter zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt. In der Schweiz wird die BO Milch gegründet. Die Organisation soll Mittel finden, die Milchschwämme abzuleiten. Die Lage in Honduras bleibt unklar. Der neue Präsident bildet eine Regierung, der alte macht Außenpolitik in Nicaragua. Ein Gespräch dazu. In Argentinien ist die Lage nach den Wahlen klar. Die Ära Kirchner geht dem Ende entgegen. Ein Kommentar. Und im Dossier eine unerwartete Erfolgsbilanz. Gareth Evans sagt, wenn es um internationale Konflikte gehe, sei man auf einem guten Weg.
Many more conflicts have been resolved than new ones have started.
Gespräch mit dem Chef der International Crisis Group im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Roger Brendlin mit dem Nachrichtenüberblick.
Im größten Betrugsfall der US-Geschichte hat der Richter das Strafmaß verkündet. Der geständige Finanzjongleur Bernard Madoff soll für 150 Jahre ins Gefängnis. Madoff hatte während Jahren mit einem raffinierten Schneeballsystem Tausende von Anlegern betrogen. Die Schadenssumme wird auf 65 Milliarden Dollar geschätzt. Nachgewiesen sind bisher 13 Milliarden Dollar. Der 71-Jährige ist geständig. In der Schweiz haben Milchbauern und Milchverarbeiter eine gemeinsame Organisation gegründet, die den Milchmarkt stabilisieren soll. Die Branchenorganisation soll gemeinsame Spielregeln erarbeiten, um die Preise zu sichern und überschüssige Milch zu vermarkten. Vorgesehen ist ein dreistufiges System. Für den Grundbedarf an Milch sollen die Preise während mindestens eines Jahres garantiert sein. Überschüsse sollen über eine sogenannte Milchbörse gehandelt werden. Und wenn das nicht gelingt, wird die Milch zu Weltmarktpreisen exportiert, ohne Subventionen. Seit dem 1. Mai gibt es in der Schweiz keine staatlichen Milchkontingente mehr. Das Bundesamt für Gesundheit verstärkt seine Instrumente, um die Verbreitung der Schweinegrippe in der Schweiz zu bekämpfen. Es hat eine Rechtsgrundlage geschaffen, mit der einreisende Personen an der Grenze zu ihren Reiserouten und zu ihrem Gesundheitszustand befragt und allenfalls auch medizinisch untersucht werden können. Zudem können Fluggesellschaften neu verpflichtet werden, ihre Passagierdaten herauszugeben. Dies ist wichtig, um gefährdete Mitreisende zu kontaktieren. 56% der Asylbewerber, auf deren Gesuch nicht eingetreten wird oder das rechtskräftig abgelehnt ist, beziehen anschließend Nothilfe. Und dies durchschnittlich während 85 Tagen. Dies geht aus einer Bilanz für das vergangene Jahr hervor, die das Bundesamt für Migration heute veröffentlicht hat. Die Beschränkung auf die Nothilfe wurde eingeführt, um abgewiesene Asylbewerber zum Verlassen der Schweiz zu veranlassen. 2.400 Menschen bezogen im letzten Jahr Nothilfe. Die Gesamtkosten betrugen 9,5 Millionen Franken. Ein Unfall auf einer Sesselbahn im Berner Oberland, bei dem im Januar 2008 eine Person starb und 9 weitere verletzt wurden, hat keine strafrechtlichen Folgen. Die Berner Justiz hat ihre Ermittlungen abgeschlossen und auf eine Anklage verzichtet. Es habe niemand fahrlässig gehandelt und die Anlage Fallboden auf der kleinen Scheidegg sei korrekt unterhalten und betrieben worden, teilte das Untersuchungsrichteramt Interlaken mit. Wegen einer ungewöhnlich starken Windböe war das Förderseil bei einem Träger entgleist. 3 Sessel stürzten aus 10 Metern Höhe zu Boden. Nach dem Militärputsch in Honduras hat der neue Präsident Roberto Micheletti seine Regierung gebildet. Die Lage bleibt jedoch unklar, denn der bisherige und entmachtende Präsident Zelaya nahm derweil an einem Gipfel der mittelamerikanischen Staaten in Nicaragua teil, in seiner Funktion als Präsident. Er war gestern von Soldaten aus seinem Amtssitz entführt und ins Exil geschickt worden. Hintergrund seiner Entmachtung ist ein Streit über eine Volksabstimmung, die Zelaya eine weitere Amtszeit ermöglichen könnte. Der neue Präsident Micheletti ordnete derweil eine 2-tägige Ausgangssperre in der Hauptstadt an, um eventuelle Unruhen zu verhindern. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS, fordert eine grundlegende Sanierung des Finanzsystems. Banken sollten kleiner, einfacher und sicherer werden. Zudem brauche es eine Zertifizierung für Finanzinstrumente, schreibt die BITS in ihrem Jahresbericht, den sie heute in Basel verabschiedet hat. Weiter ermutigt sie die Regierungen, kränkelnde Branchen nicht durch staatliche Hilfe zu stützen. Ein Versagen am Markt müsse zugelassen werden. Die BIZ ist die Vereinigung von 55 nationalen Notenbanken. Mit Attacken gegen die SPD und einem Aufruf zur Geschlossenheit haben CDU und CSU in Berlin ihre Kampagne für die Wahl des Bundestags eröffnet. Bundeskanzlerin Merkel rechtfertigte dabei das Steuerwahlversprechen von CDU und CSU als notwendige Maßnahme zur Ankurbelung der Wirtschaft. Beide Führungen von CDU und CSU hatten am Sonntag ein Wahlprogramm mit Steuersenkungen von 15 Milliarden Euro in den kommenden 4 Jahren beschlossen. Die SPD sowie die Linke und die Grünen halten dies für unrealistisch. Der FDP gehen die Vorschläge der CDU-CSU zu wenig weit. Führende Hersteller von Handys haben sich darauf geeinigt, die Handy-Ladegeräte ab dem nächsten Jahr zu vereinheitlichen. Dazu gehören unter anderem Nokia, Sony Ericsson, LG und Apple, wie die EU-Kommission mitteilt. Damit brauchen Handybenutzer nicht jedes Mal ein neues Ladekabel, wenn sie den Handyhersteller wechseln. Die Vereinheitlichung der Ladegeräte ist nicht nur für die Konsumenten praktisch, sie führt auch dazu, dass künftig tausende Tonnen Elektroabfall vermieden werden können. Beim Grand Slam-Turnier von Wimbledon bleibt Roger Federer auf Finalkurs. Im Achtelfinal gewann der Schweizer gegen den Schweden Robin Söderling in 3 Sätzen 6-4, 7-6 und 7-6. Federer musste also 2-mal ins Tiebreak, trotzdem war sein Sieg nie in Gefahr. Im Viertelfinal trifft Federer auf den Sieger der Partie zwischen Fernando Verdasco und Ivo Karlovic. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.443 Punkten plus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.523 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 52,56 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 08,51. Das Wetter. Es wird auch morgen Dienstag wieder sonnig und warm. Lokale Nebelfelder lockern sich rasch auf. Im Tagesverlauf bilden sich jedoch wieder Quellwolken, sodass es vor allem in den Bergen und Richtung Schwarzwald lokale Platzregen oder Wärmegewitter gibt. Dies bei 29 Grad in der ganzen Schweiz. Am Mittwoch steigt das Quecksilber noch etwas höher auf heiße 30 Grad. Es bleibt sonnig, wird aber auch schwül. Auch da muss in der zweiten Tageshälfte mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden, vor allem in den Bergen.
Mittelalterliche Strafe für den bösen Bernie. Ein wütender Richter steckt den Vorzeigebösewicht der Finanzkrise ganz tief ins Gefängnis. Bitte aufstehen, Herr Präsident, wir werfen Sie aus dem Land. Der Sonntagmorgenputsch in Honduras und was er auslöst. Bitte aufwachen, Frau Präsidente, die Kirchner-Ära ist vorbei. Ein Kommentar zu den Wahlen in Argentinien. Umdenken, meine Damen und Herren, der neue Chef der diskreten Beats schlägt wenig diskrete Töne an, wenn es um die Finanzmärkte geht. Trockenlegen aber wie? Eine neue Organisation soll den riesigen Schweizer Milchsee ableiten. Das heikle Thema Sterbehilfe. Was hat der Staat in diesem Bereich überhaupt zu suchen? Ansichten zweier Ethiker. Und Vordenken, Nachdenken, Umdenken. Was tun Thinktanks und mit welchem Erfolg, wenn überhaupt? Gespräch mit Gareth Evans von der International Crisis Group. Echo der Zeit ist eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Tausende hat er um ihr Geld betrogen, der New Yorker Berater und Investor Bernard Madoff. Madoff hat sich längst schuldig erklärt, das war nicht mehr das Thema. Heute gab ein Gericht in New York nur noch das Strafmaß bekannt. Der 71-jährige Madoff bekommt 150 Jahre Gefängnis. Das ist die Maximalstrafe, die auch die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Aus den USA Peter Vögerli.
Der Richter kannte keine Gnade und der 71-jährige Bernard Madoff wird sein Leben im Gefängnis beschließen. Denn laut Gesetz könnte er theoretisch frühestens, nachdem er 80% seiner Strafe, also 120 Jahre abgesessen hat, vorzeitig entlassen werden. Madoff müsse für seine Taten büßen, es gehe um Sühne an den Opfern, sagte der Richter, und diese Begründung zeigt einmal mehr, wie wichtig Schuld und Sühne im amerikanischen Justizsystem sind. Die Höchststrafe sei nötig wegen des Ausmaßes dieses riesigen Betrugs, wegen des massiven Vertrauensbruchs und aus Gründen der Abschreckung, sagte der Richter. Er glaube Madoffs Behauptung nicht, dass dieser vollumfänglich mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert habe und alles gesagt habe, was er wisse. Und bislang ist ja erst 1 Milliarde von jenen 65 Milliarden Dollar aufgetaucht, um die Madoffs Anleger betrogen worden sind. Besonders betroffen habe ihn den Brief einer Witwe, sagte der Richter. Eine Witwe, die 2 Wochen, nachdem sie ihren Mann verloren habe, von Madoff in den Arm genommen und mit den Worten empfangen worden sei: Ihr Geld ist bei mir sicher. Vor der Verkündung des Strafmaßes hatte sich Madoff an die Opfer gewandt. Es gebe keine Absolution für seine Taten, aber er wolle sich dennoch entschuldigen und er habe diesen gigantischen Betrug nicht gewollt, sagte er wenig glaubwürdig. Madoff hatte sich bereits im März in allen Punkten schuldig bekannt, mit seinem betrügerischen System Tausende von Kunden um insgesamt 65 Milliarden Dollar gebracht zu haben. Es handelt sich um den größten Betrug dieser Art und seine Auswirkungen werden sehr lange andauern. Denn viele Anleger haben ihr gesamtes Altersvorsorgevermögen verloren und können nicht in Pension gehen, viele müssen ihr Haus verlassen und es waren auch zahlreiche Prominente, die geschädigt wurden. Zum Beispiel der jüdische Friedensnobelpreisträger und Holocaust-Überlebende Elie Wiesel, der nicht nur sein Privatvermögen, sondern zu einem großen Teil auch das seiner Stiftung gegen Intoleranz und Ungerechtigkeit verloren hat. Dieser Betrug des jüdischen Finanziers Madoff hat die jüdische Gemeinde in New York besonders stark erschüttert. Viele Opfer wollen eine harte Strafe, so wünscht sich Elie Wiesel, dass Madoff in seiner Zelle per Fernsehen jahrelang von seinen Opfern anhören muss, was er ihnen angetan hat. Andere äußerten sich heute im Gericht Saal Asserfeld gegen Madoff, wiederum andere erklärten, das Strafmaß interessiere sie wenig, es gehe ihnen um ihr Geld. Bislang ist kaum bekannt, wohin die Gelder der Anleger versickert sind. Zwar können Opfer durch eine Art von Versicherung bis zu 500.000 Dollar erhalten, aber das ist nur ein Bruchteil des Schadens. Der Fall Madoff hat nicht nur wegen seines Ausmaßes große Aufmerksamkeit erregt, sondern auch, weil die Börsenaufsicht sträflich versagt hat, was den Volkszorn zusätzlich geschürt hat. Und viele fragen sich, ob Madoff und sein Buchhalter alleine einen solch gigantischen Betrug organisieren konnten oder ob noch andere darin verwickelt sind.
Das war Peter Vögele live aus Washington. Ein Staatspräsident wird frühmorgens geweckt, noch im Schlafanzug auf den Flugplatz gebracht und ausgeflogen. Offenbar hat das oberste Gericht von Honduras diese recht ungewöhnliche Maßnahme so angeordnet, weil dieser Präsident Manuel Zelaya ein Verfahren zur Verfassungsänderung eingeleitet habe, um eine zweite Amtszeit anhängen zu können. Ich sprach mit Zentralamerika-Experte Tony Keppeler über Honduras und die Region. Er meint, die ganze Diskussion um die Verfassungsänderung in Honduras verfehle das wirkliche Problem. In Wirklichkeit gehe es bei dem Streit in Honduras um ganz anderes.
Ich glaube, dass die ganze Debatte um eine Abstimmung, die eigentlich eher eine Volksbefragung und gar kein richtiges Referendum war, das am Sonntag stattfinden sollte, ob denn nun eine verfassungsgebende Versammlung gewählt werden soll oder nicht, dass das nur ein Auslöser war für ein Problem, das eigentlich sehr viel tiefer geht. In Honduras haben wir staatliche Institutionen und das geht vom Parlament über den obersten Gerichtshof bis hin zur Staatsanwaltschaft, besetzt von der alten Oligarchie des Landes. Irgendwelche Volksvertreter, die aus ärmeren Schichten kämen, sind dort überhaupt nicht vertreten. Der Zelaya versuchte, diesen Machtblock auszuhebeln, indem er sich direkt ans Volk gewandt hat. Und das mussten natürlich die Inhaber als Angriff auf ihre Privilegien verstehen. Und deswegen glaube ich, dass sie mit einem Putsch zurückgeschlagen haben.
Zelaya und sein Gegenspieler Micheletti, der jetzt den Staatspräsidenten vorübergehend gibt, die kommen ja aus der gleichen Partei. Kann man denn irgendwie feststellen, welche dieser beiden Positionen, also Zelaya, der eine linkere Politik gemacht hat, eine volksnahere Politik, Micheletti, der sich jetzt offenbar nach ihrer These in den Dienst der Oligarchie gestellt hat, welche dieser Positionen mehr Rückhalt hat im Land?
Es ist schwierig zu sagen, einfach weil das sollte ja genau auch diese Volksbefragung, die am Sonntag hätte stattfinden sollen, ein bisschen klären. Ich gehe aber davon aus, 80% der Bevölkerung von Honduras sind arm, dass die eher zu Zelaya neigen, der ja einen Diskurs gehabt hat, ein bisschen ähnlich wie Hugo Chavez in Venezuela, das heißt, der die Oligarchie gegeißelt hat, der Programme versprochen hat für die Armen. Getan hat er da noch nicht viel. Honduras ist ein armes Land, aber immerhin, er hat Erwartungen geweckt, während der Micheletti ist einfach so ein Vertreter der alten politischen Klasse, die nicht sehr beliebt ist.
Sie sagen jetzt, Honduras ist ein armes Land. Geben Sie uns eine kurze Perspektive. Honduras, arm. Was muss man sich da vorstellen unter diesem Land?
Honduras ist eigentlich die ganz klassische Bananenrepublik, nicht? Also so in Honduras gibt es endlose Plantagen, meist von US-amerikanischen Konzernen oder dass US-amerikanische Konzerne die dortigen Früchte aufkaufen. Honduras hat in seiner Geschichte schon 125 Militärputs erlebt und diese Militärputs waren meistens zur Absicherung eben dieser Plantagenwirtschaft, die dort stattgefunden hat. Das heißt, sie haben eine große Masse von sehr armen Leuten, ein paar wenige Großgrundbesitzer und Agrarunternehmer, die sehr reich sind und die haben traditionell die Politik des Landes bestimmt.
125 Putschs, aber in letzter Zeit praktisch keine. Die Agentur Reuters spricht von der größten Krise jetzt im Zusammenhang mit diesem Putsch, die größte Krise in Zentralamerika seit langem. Hat denn diese ganze Geschichte ein Gefahrenpotenzial für die umliegenden Länder?
Glaube ich nicht. Es ist natürlich die größte Krise, einfach deswegen, weil es der erste Militärputsch seit fast 30 Jahren in Zentralamerika ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der übergreift auf Nachbarländer. Dort sind nach der Zeit der Bürgerkriege ist dort einfach die Macht der Militärs gebrochen worden. Die haben da nicht mehr den Einfluss wie in Honduras.
Nun sitzen die zentralamerikanischen Staatschefs zusammen in Nicaragua mit Zelaya und überlegen, was sie tun können. Können die überhaupt was tun?
Sehr viel können sie nicht tun. Was sie tun können, und das ist meiner Meinung nach auch die Strategie von Zelaya gerade, ist die neue Übergangsregierung, wie sie sich selber nennt, international zu isolieren. Nicht Zelaya kann sich nicht aufs Volk verlassen. Er ist ja erst so seit einem guten Jahr, gibt er sich als linker Präsident. Es gibt keine organisierte Kraft in Honduras, die ihn stützen könnte. Und von daher verlässt er sich einfach darauf, dass die neue Regierung von außen isoliert wird.
Neu ist, dass die USA im Chor mit all diesen linken Präsidenten beklagen, was in Honduras passiert. Das ist ja eine neue Lage, dass die Amerikaner da in diesen Chor einstimmen.
Nun, die USA hat im Prinzip seit dem Ende der Bürgerkriege, das heißt so seit Mitte der 90er Jahre in Zentralamerika weniger Interessen und sie sind ja gerade auch in anderen Weltgegenden sehr engagiert. Trotzdem ist natürlich die Haltung, dass sie den Putsch verurteilen, dass sie sagen, sie werden die Übergangsregierung nicht anerkennen, eine ganz neue Entwicklung. Das ist wohl das Verdienst von Barack Obama. Wenn wir uns daran erinnern, 2002 gab es ja einen Putschversuch gegen Hugo Chavez in Venezuela und da hat die USA die kurze Regierung, die dann nur 3 Tage hielt, sofort anerkannt.
Das tun sie jetzt nicht in diesem Fall. Sie unterstützen die Oligarchie nicht, sondern sie sagen, der legitime Anspruch liege beim linksliberalen Präsidenten, der da vertrieben worden ist. Ist das das Ende, Sie haben das Stichwort Bananenrepublik gebraucht vorhin, ist das das Ende der klassischen US-Mittelamerika-Politik?
Zumindest würde ich sagen, solange es eine demokratische Regierung gibt. Das hat sich ja schon angedeutet, erst unter Jimmy Carter, später dann unter Clinton, dass die Demokraten einfach eher ein Interesse daran haben, dass dieser Hinterhof ruhig ist, dass es dort geordnet zugeht, dass einigermaßen demokratische Verhältnisse dort bestehen. Und da widerspricht natürlich ein Militärputsch diesen Interessen gewaltig.
Toni Keppeler ist Journalist mit Spezialgebiet Lateinamerika, Zentralamerika, muss ich sagen. Argentinien hat gewählt, und zwar anders. Das Präsidentenehepaar Kirchner, das bisher die politische Szene beherrscht hat, erlitt eine ganz schwere Niederlage. Die Hoffnung, dass eine Kirchner-Dynastie noch lange weiter regieren werde, wie sie vor allem in der Kirchner-Dynastie gehegt wurde, diese Hoffnung ist mit dem gestrigen Wahlresultat vorbei, definitiv, meint Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann in einem Kommentar über Ursache und Wirkung des Wahlergebnisses.
Dass die Kirchner-Regierung in beiden Parlamentskammern ihre Mehrheit verlor, heißt, dass über der argentinischen Politik ein Sturmtief aufzieht. Präsidentin Cristina Kirchner steht vor 2 schwierigen Jahren. Nicht nur, weil die aggressiv auftretende und bisweilen als hochmütig kritisierte Frau nun auf Partner aus der Opposition angewiesen ist, sondern auch, weil die eigene peronistische Bewegung die Präsidentin allein im Regen stehen lassen dürfte. Cristina und ihr Mann und Amtsvorgänger Néstor Kirchner hatten in der Provinz Buenos Aires das Nachsehen, also in der peronistischen Hochburg schlechthin. Damit haben sie ihre Autorität verspielt und ebenso den Anspruch auf das Kommando über die ganze Bewegung. Die Gewerkschaftsbürokratie ist jetzt versucht, der Präsidentin die Unterstützung aufzukündigen und sich auf die Seite der Gewinner zu schlagen. Das sind zwar auch Peronisten, aber jene vom rechtsgerichteten wirtschaftsliberalen Flügel. Die Wahlschlappe ist nur noch der Vorwand für den angesagten Seitenwechsel. 30% Jahresteuerung sorgen für wachsenden Druck der Arbeitnehmer auf die Gewerkschaftsbosse. Aber Christina Kirchners Staatskasse ist leer, es gibt nichts mehr zu holen. Das bedeutet, dass Verteilungskämpfe den bisherigen Sozialfrieden ablösen. Die Aussichten sind trüb und die Präsidentin muss sich eingestehen, dass die Niederlage die Quittung ist für eigene Fehler und dauernde Konfrontation mit vielen Teilen der Gesellschaft. Christina Kirchner ist nicht die starke Frau, die sie spielt. Argentinien wird per Doppelsteuer regiert und die Öffentlichkeit nimmt als die starke Figur am Ruder Ehemann Néstor wahr. Dieser kann seine autoritären Anwandlungen nur schwer verbergen. Seit Nestors Tagen an der Macht kommen aus dem Regierungsgebäude vor allem Befehle. Bis heute gibt es in Buenos Aires keine Kabinettssitzungen. Die Präsidentin und ihr Mann entscheiden alles allein. Mit der Gesellschaft führen sie so gut wie keinen Dialog. Ein zweiter Grund, dass die Kirchners bei der Wählerschaft in Ungnade gefallen sind, sind die Politikinhalte. Schon anderthalb Jahre dauert ein Konflikt mit der Landwirtschaft, Argentiniens Devisenbringer Nummer 1. Obschon die Präsidentin gescheitert ist, mit ihrem Vorhaben noch höhere Exportsteuern zu erheben, wirken sich schon die bestehenden Abgaben nachteilig aus auf die landwirtschaftlichen Aktivitäten. Mehr als 30% führen die Bauern an den Staat ab, dazu drücken noch Höchstpreisvorschriften für Grundnahrungsmittel auf ihre Einkommen. Das Bauen ist unrentabel geworden und es wird nichts mehr investiert. Die Kornkammer Argentinien steht kurz davor, Getreide importieren zu müssen und demnächst auch Rindfleisch, weil in der Pampa die Rinder rar werden. Jetzt ist es aus mit dem Anspruch des Präsidentenpaares in Argentinien, eine Kirchner-Dynastie an der Macht zu installieren. Die Idee dazu hatte Néstor entwickelt. Erst er im Präsidentenpalast, dann sie, dann wieder er und zum Schluss nochmal sie. Etwa in der Hälfte hat sich dieser Traum zerschlagen.
Das war ein Kommentar von Ulrich Achermann. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich war bisher ein eher diskretes Gremium. Dort, im Turm beim Bahnhof zu Basel, treffen sich die wichtigsten Zentralbankier der Welt regelmäßig zu Grundsatzdiskussionen. Doch nun steht die neue Regulierung der internationalen Finanzmärkte an, bei welcher dieser Bank der Zentralbanken eine Führungsrolle zukommen soll. So wollen es die G20-Länder. Heute am Jahrestreffen der BITS forderte deren neuer Chef Jaime Caruana eingreifende Reformen der Banken und der Bankenaufsicht. Susanne Giger berichtet, laute Töne aus diskreter Umgebung.
Als spanischer Notenbankchef hat Jaime Caruana bereits einige Jahresversammlungen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich erlebt, jeweils im Hintergrund. Nun gibt er als Chef zum ersten Mal den Takt an und das macht er laut und unmissverständlich.
The financial crisis might be beginning to ease its grip. Nevertheless, the balance sheets of many financial institutions are under stress and markets are not yet working normally.
Es scheine sich zwar, als beginne sich die Finanzkrise zu beruhigen, aber längst seien die Bilanzen vieler Finanzinstitute noch nicht gesund und die Märkte funktionierten noch nicht normal. Beispiellos seien die bisherigen Maßnahmen der Notenbanken und auch der Politik gewesen, um das Finanzsystem wieder einigermaßen auf einen soliden Stand zu bringen und den Gefahren für die Realwirtschaft entgegenzutreten. Bloß, das alles nütze nichts, ja es bestehe gar die Gefahr, dass die Wirkungen verpufften, wenn die Banken nicht einlenkten. Und da brauche es immer noch dringend weitere Fortschritte.
Further efforts are urgently needed to address this. After all, a healthy financial system is a precondition for the effectiveness of expansionary policies and for a stable long-run real growth.
Man dürfe nicht mehr kurzfristig denken, es brauche Reformen, die zur Normalität zurückführten. Und diese Normalität bedeutet in den Augen von Jaime Caruana etwas ganz anderes, als man es aus den Jahren zuvor kennt.
We want these banks that are a little bit smaller, less leveraged, that can provide the service to the real economy.
Die Banken müssen kleiner und sicherer werden und wieder Kredite an Unternehmen vergeben. Natürlich könnten die Eigenkapitalrenditen der Banken nicht mehr so hoch sein, wie sie gewisse Top-Banker immer noch versprechen würden. Dafür wären sie dauerhafter. Die Wirtschaft hätte weniger atemberaubende Wachstumsraten, aber das Wachstum wäre tragfähiger. Für den neuen BITS-Chef ein unvermeidlicher Kompromiss. Auch die Notenbanken, Aufsichtsbehörden und die Wirtschaftspolitik haben laut Caruana weiterhin viel zu tun. Sie müssen bessere Regulierungsvorschriften einführen, undurchsichtige Finanzkonstrukte kontrollieren, zu große Banken, die für das System gefährlich sind, wie zum Beispiel die UBS für die Schweiz, frühzeitig erkennen. Und die Steuerpolitik müsse ebenso überarbeitet werden, damit es nicht mehr zu so starken Kreditbooms komme. Und das alles müsse schnell passieren, sonst dauert die Erholung lange, sehr lange.
We know that the uncertainty is very high and it's very difficult to mention dates, but it will take longer.
Er denkt an Japan, das Land, das über 10 Jahre lang um den Aufschwung kämpfte. Sind bis anhin die Arbeiten und Warnungen der BITS kaum wahrgenommen worden, so gibt es Zeichen für einen Wandel. So wurde das Financial Stability Board, das der BITS angehört, von den G20-Staaten im April beauftragt, die Maßnahmen für die Stabilisierung des Finanzsystems umzusetzen und international zu koordinieren. Aber auch die Wahl von Jaime Caruana lässt darauf schließen. Schon vor 5 Jahren war er nämlich als BITS-Chef im Gespräch. Damals wehrten sich die Amerikaner zusammen mit den Briten heftig gegen seine Wahl. Sie befürchteten, dass er die Zügel anziehen würde, wie in Spanien, und das rentable Geschäft der Banken mit der Verbriefung von Krediten an der Wall Street und in der Londoner City einschränken würde. Es war genau das Geschäft, das nun einige Jahre später das Finanzsystem fast zum Kollaps brachte und die Weltwirtschaft in eine große Krise stürzte.
Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger. Sie hören Echo der Zeit, die Milchschwemme und der Verband, der sie auftrocknen soll, die Sterbehilfe und die Rolle, die der Staat da spielen darf, und der Think Tank und wozu der Nütze ist. Die Schweiz ertrinkt sozusagen in einem Milchsee, deswegen verdienen die Bauern an der Milch immer weniger. Seit Anfang Jahr ist der Milchpreis um mehr als 20 Rappen gesunken. Mit ein Grund für diese Entwicklung ist, dass sich der Bund aus der Mengenplanung verabschiedet hat. Innerhalb der Schweiz regiert jetzt der freie Markt. Nur Milchverarbeiter und Milchbauern wollen diese neue Freiheit gar nicht. Deshalb haben sie heute eine Branchenorganisation Milch gegründet. Die soll den außer Rand und Band geratenen Milchmarkt unter Kontrolle bekommen. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath über ein ziemlich schwieriges Unterfangen.
Eigentlich hätte die Branchenorganisation schon auf den 1. Mai hin gegründet werden sollen, auf das Ende der Milchkontingentierung. Doch die Interessen der Milchverarbeiter und der Milchproduzenten lagen zu weit auseinander, vor allem was den Milchpreis betrifft. Heute haben sich beide Seiten zusammengerauft und die Organisation gegründet. Doch auch dies ging nicht reibungslos über die Bühne, sagt Bauernpräsident Hans-Jörg Walter, der die Präsidentschaft nur vorübergehend übernimmt.
Als es dann um die Wahlen in die Gremien ging, da flogen die Fetzen. Und nun ist es so, dass auf Produzentenseite ein Westschweizer zulasten eines Ostschweizers verzichten musste.
Für die schwierige Wahl des Vorstandes waren persönliche Gründe verantwortlich. Nun steht die Organisation aber und beginnt mit ihrer Arbeit.
Das Ziel der Branchenorganisation ist, Stabilität in den Schweizer Milchmarkt zu bringen. Das haben wir seit Aufhebung der Kontingentierung nicht mehr. Wir möchten stabilere Preise und wir möchten keine Überproduktion produzieren.
Die Überproduktion ist der Hauptgrund, dass der Preis für die Milch derart tief ist. Daneben spielt auch noch der tiefe Milchpreis in der Europäischen Union eine Rolle. Zentral ist nun, dass die neue Branchenorganisation Mengenvorgaben macht. Dabei ist sie auf die Hilfe der Marktpartner angewiesen, erklärt Peter Gfeller, Präsident der Schweizer Milchproduzenten.
Es ist nicht der einzelne Bauer, der hier gefordert ist, sondern es sind die Marktorganisationen produzentenseitig und auch die Verarbeiter, die ihre Vertragsmengen offenlegen müssen, damit wir sehen, ob national zu viel kontraktiert ist oder nicht. Wenn dies der Fall ist, muss die Menge zurückgenommen werden.
Das heißt, die Branchenorganisation empfiehlt den regionalen Zusammenschlüssen der Bauern, um wie viel sie den Viehbestand reduzieren müssen. Und sie glaubt, dass die Milchproduzenten den Vorgaben folgt, aus Sorge um die Branche. Dass nach einer erfolgreichen Mengensteuerung die Preise tatsächlich wieder steigen, ist nicht garantiert. Da man sich über den Milchpreis nicht einigen konnte, wird die neue Organisation nur einen unverbindlichen Richtpreis vorgeben. Und das auch nur für ca. 4/5 der Milchmenge. Die Bauern sind dennoch zuversichtlich.
Wenn wir mehr Einigkeit haben unter den Produzentenorganisationen, dass wir den Preis zuerst stabilisieren können und dass bei guter Marktlage sogar wieder Erhöhungen drin liegen.
Fragt man allerdings die Molkereien, schätzen diese das Potenzial der Branchenorganisation schwächer ein. Die Beschränkung der Milchmenge werde kaum für höhere Milchpreise sorgen, sagt Markus Willimann.
Das glaube ich nicht, aber vielleicht können wir das bodenlose Absacken verhindern, wie es in der EU passiert ist. Dann haben wir auch viel erreicht.
Der Milchpreis wird also ein Zankapfel bleiben. Zwar hat man jetzt eine Branchenorganisation, die kann aber nur bei der Milchmenge direkt mitreden. Ihre Kraft ist also beschränkt, denn die Interessen der Mitglieder sind unterschiedlich. Die Milchverarbeiter machen bloß mit, damit man ihnen nicht vorwerfen kann, sie hätten Schuld am Bauernsterben. Die Bauern hoffen hingegen auf eine Verbesserung ihrer Einkommenssituation.
Beihilfe zu einer individuellen Selbsttötung ist in der Schweiz zulässig. Doch was Sterbehilfeorganisationen tun, nämlich einer unbestimmten Zahl von Sterbewilligen beim Sterben behilflich sein, das ist umstritten, nicht zuletzt, weil Sterbehilfeorganisationen unbeaufsichtigt agieren. Das heißt, erst nach vollzogener Selbsttötung schalten sich die Behörden jeweils ein. Die Zürcher Regierung will nun in Zukunft aktiver werden und ist im Begriff, mit der Sterbehilfeorganisation Exit einen Vertrag auszuarbeiten. Darin sollen Details geregelt sein, wie wem darf beim Sterben geholfen werden, wie viel Entschädigung darf der Sterbebegleiter entgegennehmen und dergleichen. Darf, soll der Staat das oder tritt er hier in einen Bereich, in dem er nichts zu suchen hat? Oliver Washington hat mit zwei Ethikern gesprochen.
Das Leben ist das höchste Gut. Deshalb kennt Giovanni Maio auch keine Kompromisse. Der Ethikprofessor an der Universität in Freiburg im Breisgau sagt zu einer staatlichen Regulierung der Suizidbeihilfe klar Nein.
Je mehr man den assistierten Suizid rechtlich regelt und ermöglicht, desto mehr wird man den Menschen signalisieren, das ist doch eine vernünftige Lösung, sich selbst umzubringen. Und ich finde, das ist die schlechteste der Lösungen, wenn jemand sich umbringt. Die bessere wäre, diesen davon abzuhalten, ohne Zwang, sondern nur mit guten Beziehungen.
Der Staat würde sich zum Richter über das Leben machen, bestimmte er, welches Leben lebenswert sei und welches nicht, argumentiert Giovanni Maio. Und das dürfe nicht sein.
Wenn jemand sagt, ich helfe dir dabei, dass du jetzt dich selbst umbringen kannst, dann ist dieser Helfer im Grunde ein Komplize, weil er akzeptiert diese Bewertung des Lebens, dass dieses Leben nichts mehr wert ist. Und das finde ich nicht angemessen.
Diese Bewertung, dass ein krankes Leben weniger Wert habe, sei tief in unserer Gesellschaft verankert, in unserer Leistungsgesellschaft. Wer krank sei und keine Leistung mehr erbringe, fühle sich nutzlos, das sei das Grundproblem, sagt Giovanni Maio. Der Staat aber müsse sich dagegen wehren, auch ein krankes Leben sei lebenswert. Der Staat solle deshalb die Beihilfe zum Suizid ganz verbieten.
Es geht nicht um eine moralische Verurteilung des Suizidbegehrens, sondern es geht darum, wie eine Gesellschaft als Solidargesellschaft, als humane Gesellschaft auf die Verzweiflung reagieren soll. Und ich glaube nicht, dass in den modernen Gesellschaften schon alles ausgeschöpft worden ist, um diesen Menschen genügend Perspektiven zu geben.
Solange der Staat nicht alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um sterbewilligen Menschen zu helfen, solange denkt Giovanni Maio auch nicht an eine Regulierung. Kompromisse will Maio keine eingehen. Das Leben ist das höchste Gut, das sagt auch Alberto Bondolfi. Er ist Professor an der Universität Lausanne und auch er ist Ethiker. Bondolfi aber spricht sich klar für eine staatliche Regelung der Sterbehilfeorganisationen aus und warnt vor einem Verbot.
Falls jetzt die Sache wieder zu einem Delikt gemacht würde, das heißt rekriminalisiert, dann selbstverständlich würde eine solche Praxis in eine Grauzone dann landen, wo der Staat nicht mehr sieht, was eigentlich passiert. Und wir haben schon die Erfahrung gemacht am Anfang des Lebens, nämlich mit der Praxis des Schwangerschaftsabbruchs, dass es besser ist für einen Staat, diese auch fragliche Praktiken quasi sichtbar zu machen, als sie in eine Dunkelzone zu verwandeln.
Es sei Aufgabe des Staates, die Menschen zu schützen, ist Alberto Bondolfi mit Giovanni Maio einverstanden. Nur, ergänzt Bondolfi, der Staat müsse die Menschen auch dann schützen, wenn sie sich mit fremder Hilfe das Leben nehmen wollten.
Unser Staat ist ein liberaler Staat, der zum Beispiel niemanden zwingt, manu militari am Leben zu bleiben, wenn er am Leben nicht mehr bleiben will. Und wir müssen quasi diese schwierige Balance zwischen persönlichen Freiheit einerseits und Schutzaufgabe des Staates andererseits irgendwie immer behalten und eventuell die bestehenden Regeln, die wir jetzt haben, ein bisschen präziser formulieren, weil sie eben ein bisschen vage formuliert worden sind.
Alberto Bondolfi spricht sich denn auch für präzisere Regeln auf Bundesebene aus. Er fordert insbesondere, dass die Sterbehilfeorganisationen Exit und Dignitas ihre Finanzen offenlegen müssen. Nur so sei garantiert, dass die beiden Organisationen keine wirtschaftlichen Ziele verfolgten. Bondolfi ist überzeugt, dass die Politik hierzulande zu solchen Schritten Ja sagen wird, auch wenn zurzeit selbst einzelne Bundesräte wieder ein grundsätzliches Verbot der Suizidbeihilfe fordern.
Inlandredaktor Oliver Washington. Sie hören DRS1 und DRS4, es ist jetzt 18.36 Uhr, das Echo-Dossier über Thinktanks. Von denen ist viel die Rede. Was weniger besprochen wird, ist die Frage, was diese Denkfabriken tun, wozu sie Nütze sind. Unser diplomatischer Korrespondent sprach über diese und andere Fragen mit dem früheren Außenminister Australiens, mit Gareth Evans. Evans leitete beinahe 10 Jahre lang den Think Tank International Crisis Group. Unter ihm ist die Organisation mit Sitz in Brüssel und mit Außenbüros in 30 Ländern zur führenden internationalen Denkfabrik für Konfliktsituationen geworden. Manche meinen sogar, die Crisis Group tue das, was Außenministerien und internationale Organisationen versäumten, nämlich konkrete Lösungen für Konflikte vorschlagen. Fredrik Steiger.
Bei Gareth Evans auf dem Sitzungstisch stapeln sich Geschenkpackungen mit Wein und belgischer Schokolade. In der Büroecke stehen ein halbes Dutzend gepackte Koffer. In wenigen Tagen kehrt der 64-jährige Chef der International Crisis Group ins heimatliche Australien zurück. Er tritt ab, wie er vor einem Jahrzehnt angetreten war, optimistisch.
Many more conflicts have been resolved than new ones have started.
In den vergangenen Jahren seien weltweit viel mehr Konflikte gelöst worden, als ausgebrochen seien. Es gebe heute pro Jahr etwa 80% weniger Kriegstote als am Ende des Kalten Krieges. Und die Tatsache, dass der Bedarf nach Friedenstruppen ebenso rapide steigt, wie etwa nach den humanitären Aktionen des IKRK, wertet er durchaus nicht als Ausdruck einer immer gewalttätigeren Welt. Im Gegenteil.
The increase in numbers demonstrate not so much an increase in problems, but an increase in commitment to resolving the problems that remain. The trend in the way conflicts.
Die Welt sehe einfach nicht länger zu, wie Konflikte eskalierten oder weiterschwelten. Sie engagiere sich mit Friedenstruppen, mit Vermittlern oder im Wiederaufbau. Man lerne rasch dazu und werde immer besser darin, Konflikte zu managen. Eine besonders positive Entwicklung für den Crisis Group Chef.
The world is at last, I think, generating now a response to mass atrocity crimes, genocide, war crimes, crimes against humanity.
Völkermorde wie in Ruanda oder Blutbäder wie in Srebrenica würden nicht mehr tatenlos hingenommen. Was voriges Jahr in Kenia ein Genozid drohte, habe die internationale Gemeinschaft zwar nicht militärisch, aber sehr energisch diplomatisch eingegriffen, mit Ex-UNO-Generalsekretär Kofi Annan an der Spitze. Erfreulich sei außerdem eine klare Wende nach dem Irakkrieg von 2003.
There has been a generally growing willingness to recognize the limits on the use of military force.
Man erkenne heute endlich die Grenzen militärischer Macht. Und nach jahrzehntelangem fahrlässigem Schlafwandeln in der Frage der Weiterverbreitung von Atomwaffen habe man nun endlich gemerkt, dass hier dringend gehandelt werden müsse. Gareth Evans meint selbstbewusst, seine Organisation, die Crisis Group, habe durchaus beigetragen zum Umdenken in manchen Konflikten.
We've rung early warning alarm bells all over the world and we can reasonably claim to have actually stopped a war or two getting started.
Indem man früh die Alarmglocken läutete, habe man wohl den Ausbruch des einen oder anderen Krieges verhindert. Etwa zwischen Äthiopien oder Eritrea vor 2 Jahren.
When it comes to facilitating backroom negotiations that have actually resolved major conflicts like Aceh, Kosovo to some extent, the Southern Sudan situation to some extent, Crisis Group has had its fingerprints all over that.
Oder man habe hinter den Kulissen etwas bewirken können. In Aceh, im Kosovo oder im Südsudan. Zudem habe die Crisis Group früher als andere energisch dafür plädiert, im Nahen Osten die palästinensische Hamas nicht länger auszugrenzen, sondern in Lösungsversuche einzubinden. Dennoch sieht Evans den Israel-Palästina-Konflikt als den wohl weltweit schwierigsten.
Well, I think Israel-Palestine looms pretty large in that respect. Not because it's inherently difficult. We all know now what the parameters of a final solution look like.
Anders als manche auch Experten behaupteten, sei er zwar nicht objektiv unlösbar. Im Grunde wüssten nämlich heute alle, wie eine Lösung aussehen müsste. Das Problem sei jedoch, die Akteure vor Ort dazu zu bringen oder in die Lage zu versetzen, entsprechend zu handeln. Ganz generell weigert sich Evans, Konflikte als unlösbar zu bezeichnen.
I frankly don't think any of them are impossibly difficult. Again, maybe I'm just a naive optimist, but I believe with the right kind of understanding of the dynamics that are at work in each of these very different situations.
Vielleicht sei er ja ein naiver Optimist. Wenn man sich aber bemühe, Konflikte zu verstehen und erkenne, wo wer welche Instrumente anwenden könne, und man dann dafür sorge, dass dies auch geschehe, dann lasse sich viel erreichen. Sogar in so verfahrenen und gewalttätigen Situationen wie im sudanesischen Darfur.
Well, some problems are just very, very difficult, and Darfur is a classic one. The situation has in fact improved from the worst days of 2003-2004, and international engagement.
Immerhin, seit dort Friedenstruppen seien, seit der Druck auf die Regierung in Khartoum zunehme, habe sich die Lage etwas verbessert. Erforderlich seien indes Hartnäckigkeit und ein langer Atem. Und, so Gareth Evans, es gebe auch Konfliktsituationen, wo internationales Eingreifen nicht zweckmäßig, ja kontraproduktiv wäre. Zum Beispiel zur Stunde im Iran.
We just have to let the Iranian dynamic work itself out. The worst thing the rest of the world can do is be seen to be actively intervening in the internal situation.
Man müsse jetzt dem inneriranischen Ringen um die Zukunft Raum und Zeit lassen. Und was das Atomprogramm betreffe, man sollte sich erreichbare Ziele setzen. Teheran vom Atomprogramm, auch von dessen militärischen Aspekten, abzubringen sei unrealistisch. Teheran hingegen vom Bau einer fixfertigen Bombe abzuhalten, sei realistisch. Bei aller Genugtuung über das Erreichte räumt der Australier indes ein.
I don't want to exaggerate and pretend that we're more important than we are. We're not in the rooms when decisions are made. We're just pounding on the doors and the windows to have our voice heard.
Die Crisis Group sitze nicht mit im Raum, wenn die großen politischen Entscheidungen gefällt würden. Sie klopfe nur laut an Türen und Fenster, um sich Gehör zu verschaffen. In etwa 40% der Fälle, so schätzt er, werde man gehört, in etwa 60% nicht. Und es stimme schon, seine Organisation tue eigentlich Dinge, analysieren, vorausdenken, lobbyieren für Lösungen, welche die Außenministerien oder die UNO tun müssten. Doch das sei kein Vorwurf an diese.
The truth of the matter is that they acknowledge they're very often floundering policymakers. They're very often under-resourced.
Diese Institutionen hätten heute schlicht nicht genügend Ressourcen, um als außenpolitische Vordenker anzutreten und Lösungen auszuarbeiten. Der Vorteil der Crisis Group sei ihre Unabhängigkeit, ihre, im Unterschied zu anderen Denkfabriken, Internationalität und ihr Sinn fürs Machbare.
There's a big difference between being over the horizon but with your feet still firmly planted on planet Earth and being over the horizon but being out to space.
Man dürfe schon mal über den Horizont hinausblicken, aber indem man mit beiden Beinen fest auf der Erde stehe und nicht irgendwo vom Weltall aus. Für solche Nüchternheit steht auch Evans Nachfolgerin, die er hochschätzt, die Kanadierin Louise Arbour.
I have a wonderful successor coming in, Louise Arbour, who will be known, I guess, around the world as the former High Commissioner for Human Rights and the
die frühere UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte und Ex-Chefanklägerin im Jugoslawien- und Ruanda-Tribunal dürfte dafür sorgen, dass die Crisis Group auch künftig Gehör findet und Gehör verdient.
Das Dossier von Fredrik Steiger über die Aktivitäten der Denkfabrik International Crisis Group in Brüssel. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Thomas Akola. Mikrofon war Kasper Selk.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.